Ja, dieser Gottesdienst hat eine dreiteilige Predigt. Ja, jetzt gehen direkt welche, okay. Und anfangen tut das Ganze mit einem Stück aus dem Propheten Micha. Und bevor der eigentliche Predigttext rankommt, also ein kleines bisschen, nämlich das, was Micha so zu Anfang des Buches als Verkündigung zu sagen hat. Höret alle Völker! Merkt auf, Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Ich will Samaria zu Steinhaufen im Felde machen, die man für die Weinberge nimmt, und will seine Steine ins Tal schleifen und es bis auf den Grund bloßlegen. Alle seine Götzen sollen zerbrochen und alle seine Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und ich will all seine Götzenbilder zerstören, denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden. Ja, das ist ein gutes Abbild von dem, was für eine Verkündigung der Prophet Micha hatte. Der war nicht ganz zimperlich und er hat gepredigt ungefähr zur Zeit von 757 bis 700 vor Christi Geburt unter den Königen Ahas und Hiskia, und zwar in dem Teil Juda. Es war so, dass Israel eigentlich die größte Zeit seiner Existenz nicht ein gemeinsames Land war, sondern eigentlich fast immer geteilt war in zwei Teile, nämlich in ein sogenanntes Südreich, Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, und ein sogenanntes Nordreich, was zumeist als Hauptstadt Samaria hatte. Und Micha predigte also in dem Südteil, aber er sah sich als Prophet und Verkündiger Gottes für das ganze Volk Israel. Und wenn man so guckt, was er so alles erzählt, kann man ganz deutlich sehen, dass Micha viele Kritikpunkte an dem Lebensstile des Volkes Israels hat. Micha kritisiert den Götzenkult in den Bergen und auf den Hügeln. Es war anscheinend so, dass es sich auf den Hügeln und Bergen, dass es dort ganz viele Kulte gab, die verehrt wurden, die eingebracht waren von den Nachbarn. Und irgendwie waren wohl die Berghöhen und Hügel für die besonders attraktiv. Vielleicht, weil ja Hügel und Berge oft eine Machtposition sind, vielleicht aber auch, weil man sich vorstellte, dass man da den Göttern näher war. Aber er kritisiert nicht nur die religiöse Situation, sondern auch die soziale Situation. Er kritisiert Ungerechtigkeit innerhalb des Volkes, dass die Schwachen von den Starken unterdrückt werden. Er kritisiert, dass Priester und Richter bestechlich sind und ihre Dienste dem anbieten, der das meiste Geld bietet. Und er kritisiert auch, dass es einfach alltäglich geworden ist, dass beim Handel und beim Einkaufen betrogen wird. Dass die Wagen zum Beispiel, mit der das Korn verkauft wird, dass sie gezinkt waren und nicht wirklich die Gewichte ehrlich waren. Wegen all dieser Dinge droht und kritisiert Micha also das Volk und droht diesem Volk die Strafe Gottes an. Insbesondere richtete sich seine Predigt gegen die Reichen und Mächtigen. Und ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Ausschnitt von vielen möglichen Ausschnitten, wo das deutlich wird. Ihre Reichen tun viel Unrecht und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Hals. Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünden willen wüst zu machen. Du sollst essen und doch nicht satt werden, und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten. Um was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben. Du sollst säen und nicht ernten. Du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben und Wein keltern und ihn nicht trinken. In dieser Stelle bezieht sich Micha darauf, dass diejenigen, die auf den Feldern arbeiten und einsäen und ernten, dass das nicht die Menschen sind, die das Korn auch essen, sondern dass die Großgrundbesitzer dieses ganze Korn wegnehmen und sich die Bäuche fett fressen, während die Leute, die die Ähren geschnitten haben, hungern müssen. Deswegen, was du gesät hast, sollst du nicht ernten werden. Und ebenso die Leute, die in den Olivenhainen arbeiten, die die ganzen Oliven ernten, die sie auspressen, die das Öl herstellen, sie werden nichts von dem Öl haben, sondern die reichen Großgrundbesitzer bekommen dieses Öl und schmieren sich das wer weiß wohin. Und genauso soll es ihnen auch gehen, dass ihr Besitztum nicht mehr für sie Erträge bringt. Und genauso ist es auch mit dem Wein. Aber Micha ist nicht nur ein Prophet, der dauernd kritisiert und das Gericht Gottes vom Himmel herunter bedroht. Micha ist auch ein Prophet, der an die Güte Gottes glaubt und der davon redet, dass es eine Zeit geben wird, in der durch die Gerechtigkeit des Volkes die Menschen in Frieden miteinander leben können. Berühmt wurde in diesem Zusammenhang dieser Ausspruch von ihm, dass die Menschen Schwerter zu Pflugscharen machen werden. Was bedeutet, dass man so in Gerechtigkeit und Sicherheit und Frieden lebt, dass man das kostbare Erz, was man hat, nicht dazu benutzen muss, um Waffen herzustellen, sondern dass man da Sinnvolles mitmachen kann, nämlich Pflugscharen herzustellen. Und damit sehen wir die Israeliten in der gleichen Situation, in der wir uns heute in unserer Welt befinden. Dass so viele Ressourcen und so viel Geld hineingeht in Kriege, die zerstören. Und dass wichtige Ressourcen, sowohl Rohmaterial wie aber auch Manpower, einfach hineingesteckt wird in das Töten, anstelle in das Leben ermöglichen. Von daher ist dieser Ausspruch von Micha, Schwerter zu Pflugscharen, ein Satz, der heute immer noch von uns unerreicht und zum Träumen anstiftet. Er sieht es, dass den Geboten Gottes zu gehorchen nicht einfach irgendwie ein religiöser Akt für Sonntagmorgens oder, weil er ja Jude war, für Samstagmorgens war, sondern dass den Geboten Gottes zu gehorchen als Volk Frieden und Wohlsein bewirkt. Damit ihr jetzt einen Augenblick verschnaufen könnt und sich das Ganze setzt, werden wir jetzt ein Lied singen, und dieses Lied betont nicht die Strafe Gottes, sondern das Wohlsein, was Gott uns geben will. Es heißt, wohl denen, die da wandeln.
Ja, wir haben jetzt gehört, was Micha dem israelischen Volk vorwirft. Und jetzt ist die Frage für das israelische Volk, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich glaube, es braucht schon sehr viel, um nicht zu erkennen, dass Gott ganz schön sauer ist. Und deswegen, so, was tun wir jetzt? Es gibt da so mehrere Ideen, und eine Idee ist der eigentliche Predigttext. Der steht im 6. Kapitel. Und dort ist die Verzweiflung: Womit soll ich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr Gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also die Idee, die hier angesprochen ist, so dieses Opfern, das ist ja jetzt keine neue Idee. Wenn man ins Buch Mose schaut, in die mosaischen Gesetze, liest man dort auch, dass Mose von seinem Volk Opfer fordert, auch um Buße zu tun. Also gar nicht mal so abwegig auf den ersten Blick. Aber wenn wir es uns jetzt mal näher anschauen, dann sehen wir dort, dass eine ganz bestimmte Opferung angeboten wird, nämlich die Opferung des Erstgeborenen. Und um das ein bisschen zu verstehen, warum, muss man ein bisschen ausholen, weil die Idee kommt nicht aus dem Judentum, sondern diese Idee kommt aus den heidnischen Götzendiensten. Und das Volk Israel hat zur Zeit von Micha, wie wir ja bereits am Text gesehen haben, schon wieder sich Götzen zugewandt, anderen Göttern, schon wieder wie sonst auch immer. Und deswegen steckt in ihnen auch dieser Götzenkult drin. Und die Idee von diesem Götzenkult ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Ernte ist ziemlich schlecht, ich habe Angst, dass mein Clan verhungert und alle meine Gebete und Opfer helfen nichts, also was schaffe ich oder wie schaffe ich es, meinen Gott oder meine Götter, je nachdem, so zu besänftigen, dass es mir wieder gut geht. Also opfere ich das Wertvollste, was ich habe, nämlich mein erstgeborenes Kind. Ja, das wäre bei uns ich. Das heißt, wenn mein Vater jetzt einfach auf die Idee kommen würde, ja, uns der Familie von uns geht so schlecht und ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll, opfere ich einfach den Manuel. Mal schauen, ob es hilft. Also das klingt in unseren Ohren pervers, aber die Idee hat irgendwie für die damalige Zeit so ihre Gründe gehabt, weil man sich echt nicht sicher war, was machen wir jetzt. Und daher kommt die Idee der Israeliten, dass sie sagen, Gott, möchtest du unsere Erstgeborenen oder was sollen wir jetzt sonst noch machen? Aber man kann daran sehen, dass die Israeliten sich schon ganz schön weit von Gott entfernt haben, weil dieses Kindesopfer wird in der Bibel von Gott nicht anerkannt. Gott sagt, dass es ihm ein Greuel ist, ein Kind zu opfern oder einen Menschen zu opfern überhaupt. Und daran sieht man, dass das israelische Volk da ganz schön weit von Gott entfernt ist. Und auch sieht man, dass sie ablenken wollen, weil sie sagen, hier, wir opfern dir. Aber das ist ja nicht, worum es geht. Also es geht ja nicht darum, dass Gott sagt, hier, ich brauche mehr Opfer von euch, sondern es geht ja um was ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Problem, was dabei behandelt wird.
Das Problem ist, dass es eigentlich um das Eigentliche geht. Und das ist eine Strategie, die wir Menschen in unterschiedlichen Bereichen haben. Dass wenn es da etwas gibt, was es zu tun gäbe, und das ist unangenehm, dass wir, um irgendwie dem auszuweichen, uns aber trotzdem irgendwie beruhigen wollend, einfach was anderes tun. Also ganz normale Situation bei uns zu Hause, die Kinder sollen das Kinderzimmer aufräumen und dann kommen sie nach einer Dreiviertelstunde an und haben total tolle Bilder für Mama und Papa gemalt. Oh, Papa, Mama, guck mal, tolle Bilder, wir haben euch ja so lieb, aber das Kinderzimmer sieht immer noch so aus wie vorher. Und das ist genau die Situation. Ne? Das ist nicht, es ist schön, wenn Kinder einem Bilder malen, wo drauf steht, Papa, ich habe dich so sehr lieb, aber eigentlich wünscht sich Papa, dass das Kinderzimmer aufgeräumt wird. Aber es geht nicht nur in solchen Situationen, es ist manchmal vielleicht sogar bei uns selber so. Also ich weiß, ich muss lernen, aber stattdessen räume ich erstmal mein Zimmer auf, weil es ist eigentlich auch dran. Also das war eine Strategie, die ich gemacht habe. Hat im Examen aber nicht wirklich nachträglich geholfen. Ist keiner vorbeigekommen und hat geguckt, ob das Zimmer auch ordentlich war oder so. Also manchmal beschieden wir uns selber sogar, indem wir wissen, was wir selber für uns eigentlich tun müssten, aber weil wir den Mumm nicht haben, den Bock nicht haben, machen wir irgendwas anderes drumherum. Das Gleiche kann uns aber auch passieren in Situationen mit anderen Menschen. Dass wir in einer Situation mit anderen Menschen eigentlich etwas tun sollten und das aber nicht wollen, keine Lust haben. Und deswegen machen wir einfach was anderes, in der Hoffnung, dass wir damit durchkommen. Und genau das Gleiche, die gleiche Strategie fahren die Israeliten hier mit Gott. Weil wenn man sich mal jetzt diese Opfer anguckt, es geht ja nicht um irgendwie den Widder, der geopfert wird, oder die Kanne Öl, die geopfert wird, sondern da heißt es, wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Micha kritisiert, dass die Reichen auf Kosten der Armen leben. Und was bieten die Reichen Gott an? Natürlich nicht, dass sie den Armen das Land wiedergeben, was sie ihnen weggenommen haben, sondern halt mal 1000 Opfer oder eine Wagenladung voll Öl. Das heißt, die Kernsache wollen sie nicht, sondern sie wollen Gott abspeisen mit irgendetwas, was sie sich leisten können. Wir haben es ja, aber nicht mit dem, was Gott eigentlich von ihnen will, nämlich, dass sie ihr Leben ändern. Und darum geht es in diesem Text. Das ist der Kernpunkt des Textes, das sind die klaren Worte. Vielleicht ist es bei euch auch so, wie hier in dieser Stelle, wo dann Micha sagt, Gott ist der Meinung, eigentlich wisst ihr ja, was ihr tun solltet. Ihr steht da rum und sagt, ja, ich würde ja gerne für Gott was tun, aber ich weiß es nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, es ist so schwierig. Allein müsste ich die Bibel eigentlich komplett dafür lesen, aber das schafft sowieso keiner. Aber darum geht es nicht. Vielleicht nagt es jetzt im Hinterkopf. So dieser Gedanke, von dem ihr wisst, das müsste ich eigentlich tun, aber ihr habt ihn 3 Treppen runter in eurem Lebenshaus in einen Keller eingeschlossen und die Sicherung für den Lichtschalter weggeschmissen. Nur damit dieser Gedanke nicht hochkommt. Aber die Sache ist doch die, diese Gedanken, wo man weiß, eigentlich müsste ich, das wäre eigentlich das Richtige, die kommen doch ganz oft dann doch wieder hoch. Da muss man blitzschnell die Tür zumachen und muss sie da drin lassen. Wir betrügen uns selbst, wenn wir uns ablenken von dem Eigentlichen, was wir tun müssten, egal ob es das Eigentliche ist für uns persönlich, in Beziehung zu anderen Menschen oder in Beziehung zu Gott. Wir betrügen uns doch selber, wenn wir uns sozusagen mit solchen Umgehungshandlungen die Situation verschleiern, weil wir kommen dadurch ja nicht weiter. Das Problem mit den Dingen, die eigentlich getan werden müssten, ist das, dass sie das Eigentliche sind. Und solange wie diese eigentlichen Dinge nicht getan werden, geht die Sache nicht vorwärts. Das Eigentliche bei dem Auto war der Anlasser oder was auch immer. Da kann man das Auto auch noch polieren. Man kann auch noch eine 2. Lackschicht auftragen. Man kann auch noch breitere Felgen aufziehen. Solange das Eigentliche an dem Motor nicht getan wird, wird das Auto keinen Meter rollen. Das kannst du auch umspritzen. Du kannst es auch nach irgendwohin exportieren. Erstmal wird es den Berg runterrollen, aber wenn es unten in der Senke angekommen ist, wird es da liegen bleiben und es ist nichts, was wieder besser geworden ist. Vielleicht leben wir alle ganz in Frieden und es gibt kein Eigentliches, was wir verschoben haben. Vielleicht ist es aber so, dass es in unserem Leben etwas Eigentliches gibt, was wir eigentlich tun sollten. Das ist jetzt gedoppelt, ne? Eigentlich tun sollen. Gibt es irgendwas, wo wir uns drücken, obwohl wir wissen, dass es getan werden muss? Obwohl wir vielleicht sogar schon festgestellt haben, dass wir nicht weiterkommen. Und trotzdem hoffen wir noch, dass es von alleine wieder verschwindet. Ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment Stille machen und hört einfach für einen Moment in euch hinein, falls ihr nicht schon genau wisst, was das Eigentliche ist, und guckt mal in euren Kellergewölben eures Lebenshauses nach, ob es irgendwo diesen Keller gibt, wo noch so ein Eigentlich drin schlummert. Und wenn euch so ein Eigentlich einfällt, begegnet auf eurem Weg durchs Lebenshaus, überlegt euch, ob ihr, seitdem ihr dieses Eigentlich ignoriert habt, wirklich weitergekommen seid oder ob ihr eigentlich nicht stehen geblieben seid. Vielleicht hatte der eine oder die andere diesen Gedanken, oh Mann, ich bin die einzige Person, der sofort was eingefallen ist. Also dann sind wir 2. Bei der Predigtvorbereitung ist mir auch was eingefallen und da eier ich auch schon ganz schön lange rum. Und ich bin auch noch nicht weitergekommen. Ja, jetzt ist im Grunde die Predigt zu Ende und jetzt habe ich das Dilemma, ja, erstaunlich, ne? Und ich habe das Dilemma, dass ich jetzt überleite zu segnen und salben. Wir wollen in diesem Gottesdienst euch anbieten, euch zu salben oder für euch zu beten. Das Salben hat folgende Bedeutung, das ist eine alte biblische Tradition, dass man Leute mit Öl salbt. Und das soll Folgendes verdeutlichen, dass Gott bei uns ist. Es soll die Gegenwart Gottes vermitteln. Es ist allerdings nicht so, dass Gott manchmal da ist und manchmal nicht. Gott ist immer da. Das Problem ist, dass wir die Gegenwart Gottes oftmals nicht wahrnehmen oder es uns nicht vorstellen können. Und das Salben hilft uns sozusagen, uns der Gegenwart Gottes zu öffnen, weil der Zuspruch des Salbens und dieses Spüren des Öls deutlich macht, Gott ist tatsächlich nicht nur in dieser Kirche hier, sondern bei mir. Und wenn ich hier rausgehe und spüre diese Stelle, wo ich gesalbt worden bin und kann mich daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, dann soll mich und kann mich das erinnern, Gott ist tatsächlich bei mir, auch wenn ich jetzt schon aus dieser Kirche raus bin und im Dönerladen darauf warte, dass ich endlich mein Mittagessen bekomme oder so. Das ist die eine Möglichkeit, dass ihr euch salben lasst. Die andere Möglichkeit ist, dass wir für euch beten. Vielleicht gibt es eine Sache, die euch sehr am Herzen liegt, vielleicht ein eigentliches, vielleicht aber auch was ganz Uneigentliches, für das wir für euch beten können. Und ja, irgendwie beißt sich das natürlich mit diesen Gerichtsworten, aber Gericht bieten wir heute nicht an.
Naja, also ich glaube, es gibt trotzdem eine Sache, die wahrscheinlich hilft, da überzuleiten. Als ich das gehört habe, ist mir so klar geworden, so Gott hat zwar ziemlich viel Ärger mit seinem Volk, aber irgendwie, er verlässt es auch nicht. Also er sagt jetzt nicht, okay, jetzt stinkt's mir und ich hau jetzt ab. Ich wende mich, keine Ahnung, ich versuch's mal bei den Leuten, die Baal anbeten, vielleicht klappt's da ja besser. Sondern er sagt, okay, trotzdem bin ich immer noch für euch da und trotzdem seid ihr immer noch mein auserwähltes Volk. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz hilfreich, sich das vorzustellen.
Du meinst, Gott wäre so ein Typ, der die Werkstatt nicht wechselt?
Genau. Auch wenn das Auto nicht funktioniert.
Okay. Ich meine, wenn du den Glauben hast, dann bete doch einfach für uns. Und für unsere eigentliche.
Vater, wir haben oftmals die Schwierigkeit, dass wir Sachen haben, die wir nicht angehen können, weil wir zu schwach sind oder weil wir zu mutlos sind, zu feige. Und wir möchten dir danken, dass du trotzdem da bist und dass du trotzdem immer wieder auf uns zukommst und uns immer wieder sagst, ich bin noch da. Auch wenn du zum 100. Mal die Sache verpeilt hast, auch wenn du zum 1000. Mal irgendwas gemacht hast, wo du eigentlich weißt, dass du es ändern solltest. Aber ich bin trotzdem da. Und das ist eine sehr schöne Ermutigung für uns. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass diese Ermutigung uns durch unser Leben begleitet. Und dass in jeder Lebenslage uns klar wird, dass egal was passiert, egal wie viel Mist wir bauen, wir trotzdem immer wieder zu dir zurückkommen können. Danke dafür. Amen.
Okay, wir werden das jetzt so machen in diesem Gottesdienst, dass das Musikteam diesen Gottesdienst gestalten wird und wir die Möglichkeit haben, uns auf die Gegenwart Gottes zu konzentrieren und mit Liedern Gott zu loben hilft, sich auf die Gegenwart Gottes zu konzentrieren. Und dann wird es Leute geben, die bereit sind, euch zu salben und zu segnen. Das kann man daran erkennen, dass da, wo gesalbt wird, stehen Stühle, aber die haben auch so ein Schälchen in der Hand. Und jetzt bitte ich mal die Leute, die segnen und salben, hier nach vorne zu kommen.